eine sehr diffuse Politik hier keine Maßnahmen ergriffen hat, also für das, was das Projekt eigentlich könnte. Jetzt haben einige Bürgerinnen von Graz sich zusammengetan und gesagt, das muss anders sein, das muss doch anders gehen. Also eine große oder eine Analyse war, dass eigentlich die unterschiedlichen Betroffenen und die speziellen Verantwortlichkeiten nie an einen Tisch versammelt sind, was uns schon sehr bedenklich schien. Das heißt, die Planenden und die Politikerinnen und Politiker haben ganz selten sozusagen eine Plattform geteilt und haben sich sozusagen über das Projekt viel zu wenig, wie wir denken, visionär ausgetauscht, nämlich was kann Stadt sein oder was soll die Stadt des 21. Jahrhunderts sein und vor allem in einer Stadt wie Graz, die auch Stadt der Menschenrechte ist. Jetzt haben wir, wie gesagt, zu 10. Mal so ganz lose uns zusammengetan und versucht, darüber nachzudenken, was wir denken, dass dort Sinn machen würde. Und es waren unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Kulturinstitutionen oder soziokulturellen Bereichen. Und wir haben gemeint, dass eben Stadt eigentlich nicht kontrollierbar sein soll und auch nicht ist und auch nicht konstruierbar ist. Das heißt, eine Stadt, die lebendig ist und gut funktioniert, so wie vielleicht das jetzt bei Berlin beschrieben wurde, hat ganz viel mit diesen sogenannten Möglichkeitsräumen zu tun, in die hinein etwas entwickelt werden kann. Und das kann nur entwickelt werden durch Menschen selber und nicht durch sogenannte Entwickler oder Investoren. Das war so quasi der Ausgangspunkt, der uns interessiert hat. Und die Frage, wie Menschen miteinander in einer Gesellschaft, in einer Stadt wie Graz, das gemeinsam tun können. Warum ich jetzt quasi mit dieser Ratlosigkeit gestartet bin, ist, weil wir nach sehr viel intensiver Denkarbeit und auch vielen Versuchen in Kontakt zu kommen mit Verantwortungsträgerinnen, vor allem eben aus der Politik und aber auch aus der Verwaltung, bemerkt haben, dass diese Initiativen natürlich überhaupt nicht willkommen sind und dass man dieses Anregen von Mitdenken oder Zusammendenken eigentlich zuallererst mal abwehrt und man da nach Hause geschickt wird. Und dass ganz viel intransparent stattfindet und an den Menschen der Stadt tatsächlich vorbei, auch an Bedürfnissen vorbei oder anders gesagt, es werden gar nicht die Fragen nach den Bedürfnissen gestellt, nämlich in welcher Welt und welcher Stadt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Wir sind in diesem Zusammendenken oder Nachdenken auf unterschiedliche Zugänge gekommen. Ganz konkret ging es dann auch um ein Gebäude, wo wir gesagt haben, das könnte sowas sein wie ein Kulturort, der wie ein Impuls und in diesem Sinn wie ein Herz so quasi funktionieren könnte, indem dort ein Versammlungsort von vielen unterschiedlichen Möglichkeiten angeregt wird. Und das ist die ehemalige Tennenmelzerei. Das ist ein historisches Gebäude, das man dort sozusagen in irgendeiner Art und Weise besetzen könnte. Und da haben wir dann so genossenschaftliche Modelle angedacht. Das heißt, in diesem Prozess sind wir gerade mal so mittendrin. Aber mich interessiert jetzt eigentlich in diesem ganzen Verlauf mehr dieses, ich würde gerne ins Gespräch kommen darüber, wie man eigentlich operieren kann und wie man weiter tun kann. Und was mir ganz klar ist und ganz wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass wir es wirklich nur zusammen tun können. Das ist so quasi diese Frage nach dem Wir und wie wir diese Plattform für Kommunikation dorthin gehend eigentlich gewinnen können als eine Praxis. Ja? Also, und das ist das, was ich da sage. Und da sind wir eigentlich bei der Kunst zurück. Nämlich künstlerische Alltagspraxis, die neue Bilder entwirft für ein Zusammenleben. Also ein ganz, ganz wieder die Frage nach einem solidarischen Feld, das Stadt und das Stadtentwicklung sein muss als Gesellschaft. Also Stadt nicht gebaut, sondern Stadt als gebaute Gesellschaft.
Danke, Heidrun. Hallo auch an Klaus und Daniel vom Grazer SAP, beziehungsweise vom Kulturverein Communicae. Sie sind beide langjährige aktive Mitglieder des Plenums des Vereins. Daniel ist außerdem noch aktiv in der freien Kulturinitiative Container 25 in Wolfsberg in Kärnten. Und das SAP wiederum, also die Idee für das Panel oder für diese Case Studies war auch, sehr unterschiedliche Projekte mit sehr unterschiedlichen Ansätzen einzuladen, um eben Bandbreite darzustellen und dann zu versuchen, sowas wie Parallelen aufzuzeigen, die trotz der Unterschiedlichkeit vielleicht in der einen oder anderen Weise trotzdem wirken. Aber vielleicht könnt ihr mal das SAP, was das genau ist und wie das funktioniert, vorstellen, bitte.
Ja, sehr gerne. Also mal hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir zwei dürfen heute das SAP hier vertreten. Ich möchte gleich mal vorausschicken, auch hinsichtlich der späteren Diskussion, dass wir natürlich nicht alle Mitglieder oder alle Kollektivistinnen vertreten können, sondern halt auch nur gewisserweise unsere Sichtweise wiedergeben können. Ja, das SAP als Raum, oder vielleicht zuerst, was es generell ist. Es ist ein autonomes Kulturzentrum, ein DIY-Space, existiert am Kaiser Franz Josef Quai 66 und den Raum dort unter dem Namen SAP gibt es seit August 2001, also wir haben ja 15 Jahre Jubiläum gehabt. Und in dieser Zeit haben natürlich auch die Kollektive gewechselt, die diesen Raum betrieben haben. Wir sind mittlerweile das dritte, vierte, fünfte Kollektiv. So genau weiß ich das nicht, deswegen will ich jetzt auch gar nicht allzu viel Zeit mit dem Anfang verlieren. Wir sind seit 2009, gibt es den Kulturverein Communicate, der diesen Raum bespielt und betreibt. Ist ein kollektiv genutzter Raum, diesen Kollektiv kann im Prinzip jeder partizipieren, der das möchte. Die einzige Einschränkung ist, dass wir einen Grundkonsens haben, also einen Antidiskriminierungsgrundkonsens. Das heißt, rassistische, sexistische oder antisemitische oder andere diskriminierende Praxis ist bei uns nicht möglich. Das vorauszuschicken. Und wir treffen uns einmal wöchentlich, also die zentrale Instanz dieses Projektes ist das wöchentliche Plenum. Wir treffen uns jeden Dienstag um 18 Uhr, beziehungsweise wenn eine Veranstaltung ist um 16 Uhr und besprechen eigentlich alle Punkte, die dieses Projekt betreffen, treffen dann die Entscheidungen kollektiv, das heißt im Konsensprinzip mit allen Vor- und Nachteilen, die dieses Prinzip mit sich bringt. In der Regel wird so lange diskutiert, bis man dann eine Entscheidung findet, die für alle in Ordnung ist. An diesem Plenum nehmen so 10 bis 20 Personen teil. Ich glaube, der Verein an sich hat so an die 40 plus minus 5 Personen, die als ordentliche Mitglieder tätig sind und am Erhalt und an der Weiterführung dieses Projektes mitarbeiten. Ja.
Okay. Ich setze dann gleich direkt an. Also hallo auch von mir und danke für die Einladung. Ich finde das Symposium sehr anregend. Ich werde weitermachen mit der Arbeitsweise, wie die im SAP ausschaut und probiere mir auch kurz zu halten. Also vorweg einmal, unser Verein ist spendenbasiert. Also wir können nur durch Spenden mehr oder weniger existieren. Des Weiteren ist die ganze Arbeit, was im SAP verrichtet wird, ehrenamtlich. Und mit Arbeit meine ich jetzt einerseits so infrastrukturelle Arbeit, also Raumerhaltung, das geht jetzt vom Putzen nach Veranstaltungen, über Getränkeeinkauf, was auch immer, aber auch diverse Reparaturarbeiten, also wir haben ja vorher schon was von Dachreparaturen gehört, da können wir gerne anschließen, also wer das abkennt, das ist ein sehr, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, baufälliges Gebäude, wo immer wieder diverse Arbeiten zu leisten sind. Auch wir haben halt dieses Problem, sage ich mal, mit diesem Denkmalschutz, weil wir sind ja direkt an der Stadtmauer, da dürfen wir auch nicht reinbohren oder sonst irgendwas. Aber auf was ich da hinaus will, also diese Arbeit, was im SAP verrichtet wird, die was ehrenamtlich ist, erstreckt sich auch über diese Reparaturarbeiten. Und die sind ehrenamtlich, aber auch, und das ist irgendwie uns ganz wichtig, dass das rauskommt, der Klaus hat vorher schon gesagt, DIY-Space, also do-it-yourself. Wir probieren möglichst viel der Sachen, die was im SAP zu machen sind, selber zu machen, was auch oft zu sehr kreativen Lösungen führt. Mit Arbeit meine ich darüber hinaus auch die Arbeit und Anführungszeichen der Künstler und Künstlerinnen, die das SAP bespielen. Also auch die ist ehrenamtlich, das heißt, es gibt keine Gagen. Es basiert alles auf diesem Prinzip der, also Umstandskosten werden erstattet, quasi egal von wo sie jetzt kommen, aber darüber hinaus können wir halt den Künstlerinnen leider nichts zahlen. Dann würde ich weitergehen zum, also wenn ich schon von den Künstlerinnen rede, was für Künstlerinnen, also das Programm. Also wir müssen mal zugeben, dass auch der Art und Weise, wie der Raum also jetzt ausschaut, auch dem geschuldet ist, dass es hauptsächlich eine Konzertlocation ist. Also Das Programm besteht zu einem großen Teil aus Konzerten, wobei diese Konzerte halt alle möglichen Genres, also alle Musikrichtungen bedienen. Das geht natürlich, ein Fokus ist vielleicht auf so Punkmusik im weitesten Sinne, aber auch elektronische Musik oder alle möglichen Arten von experimenteller Musik. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch andere Sachen wie Konzerte im SAP, also diverse Vorträge, Buchpräsentationen, also Diskursveranstaltungen, Workshops. Es hat schon Theater im SAP auch gegeben, wobei eben den Raum geschuldet musste das dann natürlich sehr kreativ sein. Genau, also prinzipiell ist alles möglich. Also der Klaus hatte schon ein bisschen was erzählt von der Organisation, also mit diesem Plenum, wo die Beschlüsse getroffen werden. Also wenn jemand eine Idee hat und was gerne machen wird, kann man zu diesem Plenum kommen und das, die Idee vorstellen. Und deshalb wird dann, wenn das irgendwie von, mit diesem Grundkonsens zusammengeht, kann das einfach umgesetzt werden. Ich würde abschließen vielleicht mit dem Ziel, das was wir in unserem Selbstverständnis auf unserer Website stehen haben. Also das Ziel vom SAP ist allgemein gesagt, einen Gegenentwurf zu erschaffen, also einen Gegenentwurf zur hierarchisch und unterdrückenden Gesellschaftsstruktur.
Danke Klaus und Daniel. Vielleicht noch in dem Zusammenhang jetzt ganz interessant zu erwähnen, ist auch, was die Besitzstruktur des Hauses betrifft, also ihr seid in einem ganz normalen Mietverhältnis eigentlich seit diesen 15 Jahren.
Genau, ja, das Haus ist im Eigentum von zwei Personen und wir haben das Haus ganz normal gemietet. Das war bis vor 3 Jahren eigentlich ein recht günstiger, annehmbarer Mietpreis, der sich dann leider verdoppelt hat. Ja.
Noch eingeladen wurde der alte Schlachthof, der aus verschiedenen Gründen heute nicht vertreten sein kann. Eingeladen, abgesehen davon, dass es als Ort interessant ist, war auch deswegen wegen der veränderten politischen Lage dort. Seit letztem Jahr gibt es dort einen FPÖ-Bürgermeister. Sage jetzt ein paar Worte, beziehungsweise lese ein paar Worte über den Schlachthof vor und verlese dann ebenso auch ein Statement, das Sie uns geschickt haben, um die Situation, die aktuelle, so ein bisschen darzustellen. Der alte Schlachthof Wels besteht seit 1985 und ist ein Kulturgelände mit soziokultureller Ausrichtung. Kulturelle, soziale und ökonomische Aspekte finden im Konzept des alten Schlachthofs gleichermaßen Berücksichtigung. Der alte Schlachthof versteht sich als freier und offener Kulturraum, in dem eine lebendige Verbindung und ein reger Austausch von Projekten aus Kunst, Kultur, Jugend, Freizeit und Sozialem durchgeführt werden. Das ist einmal so als Einleitung und ich komme jetzt da gleich zum Statement. Liebe kulturinteressierte Freundinnen, Konzertbesucherinnen und Musikerinnen, Jahr 1 einer neuen politischen Situation in Wels liegt hinter uns. Von vielen Seiten kommt die Frage, wie es um Einrichtungen steht, die den neuen politischen Verantwortlichen nicht in ihr Weltbild passen. Hier kommt immer wieder der alte Schlachthof als unabhängige soziokulturelle Einrichtung ins Spiel. Vor allem auch deshalb, weil zuletzt im August 2016 in Gesprächen der Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Parteien ernsthaft die Auflösung des alten Schlachthofs aus Einsparungsgründen auf dem Spiel stand. Dieser Punkt wurde abgelehnt und ist seither nicht mehr Gegenstand offiziell politischer Gespräche. Was hier folgt, ist der Versuch, unsere Lage so gut es geht zu beschreiben. Mit Kürzungen im Kunst- und Kulturbereich ist immer zu rechnen. In Wels verblieben die Budgets für die freie Kulturszene seit 2010 auf einem konstanten, abgesicherten, wenn auch eher bescheidenen Niveau. Die neue Stadtregierung hat gleich einmal die Ankündigung, alle Ermessensausgaben um 10% zu kürzen, wahrgemacht. Linear, gießkannenmäßig und nicht nur im Kulturbereich. Betroffen davon sind auch vertraglich über einen längeren Zeitraum abgesicherte Subventionen. Im Schlachthof ist hier das Unlimited Festival betroffen, vom Kulturverein Waschecht veranstaltet. Gewisse Veranstaltungen werden überhaupt nicht mehr gefördert, so fiel die Unterstützung für das internationale Schlachthof Blues Festival zur Gänze dem Sparstift zum Opfer. Ein seit Jahren beim Jugendreferat der Stadt budgetierter Betrag für Veranstaltungen im Schlachthof wurde um 50% gekürzt. Der Bürgermeister spricht im Zusammenhang mit dem Schlachthof von Subventionen in der Höhe von 280.000 Euro. Zur Klärung, diese Summe beinhaltet neben Mieten Vor allem die Bruttopersonalkosten aller Mitarbeiterinnen. Hier kann also keinesfalls von klassischen Subventionen gesprochen werden, wie sie üblicherweise zur Durchführung von Veranstaltungen herangezogen werden können. Der Betriebsverein Alter Schlachthof erhält derzeit pro Jahr zur Durchführung von Veranstaltungen einen Unterstützungsbetrag in Höhe von Euro 5.000 von der Stadt Wels. In der letzten Dekade wurde von Seiten stadtnaher Betriebe bzw. solcher, bei denen die Stadt Wels Miteigentümerin war, finanzielle Mittel für den Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturbereich zur Verfügung gestellt. Der Vorschlag zur Aufteilung dieser Mittel erfolgte durch den Finanzreferenten. Die Summe, die dem Schlachthof für seine Jahrestätigkeit aus dieser Zuteilung zur Verfügung stand, 9.000 Euro, wurde im Jahr 2016 um die Hälfte gekürzt. Legitimiert wurde diese Summe durch Werbevereinbarungen mit der Wiener Städtischen und der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich. Das Unlimited Festival als einer der wenigen internationalen Welser Kulturereignisse wurde seit ca. 20 Jahren vom Welser Stadtmarketing unterstützt. Diese Förderung wurde mit 2016 zur Gänze gestrichen. Stark gekürzt und umstrukturiert wurden die Mittel für die sozialpädagogischen Sommerprojekte während der Ferien, Stichwort Freigelände Alter Schlachthof. Bislang wurde in 2 Turnussen 4 Studentinnen von der Stadt Wels angestellt. Diese waren für die Betreuung von Jugendlichen bzw. die Erstellung von Freizeitprogrammen für Jugendliche zuständig. Durch die städtischen Kürzungen im Bereich von Ferialarbeitskräften konnte die Finanzierung des Projektes nur durch Mittel privater Vereine sichergestellt werden. Durch die drohende Schließung der Jugendherberge werden nicht nur für die im Schlachthof veranstalteten Initiativen und Vereine Mehrkosten entstehen bzw. organisatorische Verschlechterungen eintreten. In der Gemeinderatssitzung vom 19.12.2016 soll mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP das Ende der seit 1991 bestehenden Jugendherberge der Stadt Wels auf dem Gelände des alten Schlachthofs angesiedelt beschlossen werden. Somit werden leistbare Unterbringungsmöglichkeiten sowohl für Musikerinnen wie auch für das Publikum fortan nicht mehr möglich sein. Immer wieder gelangen Gerüchte an die Öffentlichkeit, wonach die Tage des Schlachthofs als soziokulturelles Projekt gezählt seien. Genährt werden diese Gerüchte durch Spekulationen, die Gebäude und Infrastruktur des Schlachthofs betreffen. Wurde bisher das Freigelände mitsamt seiner vielen Jugend-, Sozial-, Kultur- und Freizeitinitiativen trotz unterschiedlichster, auch administrativ-bürokratischer Zuständigkeiten als große Einheit betrachtet, deren heterogene Interessen unter dem Dach unseres Verwaltungsvereins Betriebsverein Alter Schlachthof standen, so könnte man nun den Eindruck gewinnen, es würde an einer bewussten Zerstückelung der Infrastruktur gearbeitet. Spekuliert wird über andere Nutzungen der Gebäude, in denen sich das Jugendzentrum D22, der Welser Trödlerladen und das Städtepartnerschaftsbüro Wels Chichigalpa befinden. Auch die Tage der Welser Jugendherberge könnten gezählt sein. Nachdem der Leiter der Jugendherberge abberufen wurde, wird die Leitung nun von den verbleibenden 2 Reinigungskräften geführt. Ein Signal, das nicht darauf schließen lässt, dass 5.000 bis 7.000 Nächtigungen im Jugendherbergsegment als notwendige Alternative und als Bereicherung für die Stadt Wels gesehen werden. Und zur Information, insgesamt gehen täglich in den diversen im Schlachthofgelände ansässigen Projekten ca. 50 werktätige Personen ihrer regelmäßigen Arbeit nach. Seit mehr als 25 Jahren wurde die Verwaltung des Geländes mitsamt seiner Einrichtungen, dazu zählen auch 9 Proberäume sowie Büros von Kulturvereinen, von 2 hauptamtlichen Mitarbeitern bewerkstelligt. Dazu kam ein Hausmeister sowie halbtägig eine Reinigungskraft. Es sei hier festgehalten, dass die Personalsituation im Schlachthof stets prekär gewesen ist. Verdeutlicht dadurch, dass die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter auch in der Organisation von bis zu 150 Veranstaltungen jährlich involviert sind. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Ausmaß an Aktivitäten erfordert einen wesentlich höheren Personaleinsatz. Diesem Umstand wurde immer wieder Rechnung getragen, indem das zusätzlich notwendige Personal vom Betriebsverein Alter Schlachthof angestellt und eigenfinanziert wurde. In einem 1986 zwischen der Stadt Wels und dem Betriebsverein Alter Schlachthof abgeschlossenen Vertrag zur Nutzung des Gebäudes wurde die Mitarbeiterinnenzahl mit 2,5 Personaleinheiten festgesetzt. Seit 1990 wurde seitens des Vereins ein zusätzlicher Mitarbeiter angestellt, dessen Personalkosten schließlich zu Beginn der 2000er Jahre auch vom Magistrat übernommen wurden. Im Herbst 2015 kündigte ein Mitarbeiter in Führungsposition. Noch mit dem alten Bürgermeister wurde eine interne Nachbesetzung aus dem im Personalbereich des Magistrats vereinbart. Diese Vereinbarung wurde allerdings vom neuen Bürgermeister rückgängig gemacht. Der Bürgermeister beruft sich auf den 1986 abgeschlossenen Vertrag, in dem 2,5 Personaleinheiten festgelegt wurde. Die Entwicklung des Schlachthofs vom kleinen Veranstaltungsbetrieb zum überregional bedeutenden Gelände mit soziokultureller Ausrichtung, in dem jährlich ungefähr 200 Veranstaltungen stattfinden und damit verbunden die Notwendigkeit eines höheren Personaleinsatzes, blieb unberücksichtigt. Seit dem endgültigen Dienstaustritt des langjährigen Bediensteten ist ein früherer Jugendherbergsmitarbeiter im Schlachthof Dienst zugewiesen. Nach Gesprächen mit dem Bürgermeister wird nun seit einigen Monaten an der Vorbereitung einer Adaption des Vertrages gearbeitet. Ein Zwischenfazit. Es herrscht große Verunsicherung ob der ungewissen Lage, die wiederum zu Spekulationen über mögliche Neuausrichtung in infrastruktureller und personeller Hinsicht führen kann. Die Standpunkte der Koalitionspartner in der Stadtregierung zum Themenbereich Kultur, so solche überhaupt geäußert werden, sowie eine wahrnehmbare Grundstimmung eines "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns", tragen jedenfalls nicht zu hoffnunggebenden positiven Diskursen bei. Die neue Qualität des Diskurses in der Stadt verdeutlicht auch die Tatsache, dass es heute notwendig erscheint, sich für Verhandlungen mit Politikerinnen die Begleitung eines Rechtsbestands zu sichern. Aus möglichen kulturpolitischen Debatten sind juristische Verhandlungen geworden. Soweit also das Statement vom alten Schlachthof. Wie jetzt schon durch die Vorstellung der verschiedenen Projekte hier klar geworden ist, sind sie strukturell sehr unterschiedlich aufgestellt. Also was die Größe betrifft, was die Finanzierung betrifft, was die Ausrichtung betrifft oder was überhaupt sowas wie in Umsetzung kommen betrifft. Es ist auch schon ein bisschen rausgekommen, die politischen oder kulturpolitischen Ansätze, auch die ökonomischen Ansätze, wie die Projekte aufgestellt sind, das wäre so ein bisschen auch eine Frage gewesen. Vielleicht kann es jetzt noch auch beantwortet werden, was da dahinter steht, also wieso konkret diese Überlegungen angestrebt wurden oder diese Form der Projekte stattfindet. Aber vielleicht sollten wir gleich so zum Punkt politische Abhängigkeiten kommen. Es ist auch Klaus, in deinem Statement schon ein bisschen, wo es um die innere Struktur des WUK gegangen und um die Widersprüchlichkeiten so im Ansatz. Das fand ich ganz interessant. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie sehr steuern bestimmte Außenbedingungen die Projekte? Das ist jetzt eine Frage, die vielleicht beim Willifred noch nicht so schlagend wird, als vielleicht zum Beispiel beim WUK oder bei den Stadtdenkerinnen. Wie sehr steuern Förderungen, Förderprogramme die inhaltliche Arbeit? Beziehungsweise seht ihr hier ideologische Einflussnahme im Sinne einer Transformation des Kultursektors? Also ein Punkt, der eigentlich im Laufe der Veranstaltung heute eh schon rausgekommen ist. Ja.
Also wenn du das WUK kurz ansprichst, das hat sicher auch mit der Haltung aus dem Haus heraus zu tun, weil grundsätzlich auch historisch bedingt hat man Frau sich im WUK immer sehr passiv verhalten, im Sinne auch immer so diese Selbstbeschreibung und auch Kritik von außen Teil des verlängerten Staatsapparats zu sein. Das heißt, das eingespielte Verhalten, dass quasi jedes Jahr der Geschäftsleiter des WUK zum gleichen Beamten geht und quasi wie in einer Performance über den gleichen Betrag verhandelt, ist irgendwie skurril, sorgt natürlich für eine Basisfinanzierung. Das ist das eine. Das andere sind natürlich diese Fördertöpfe, die jetzt themenspezifisch ausgesprochen werden. Also das war vorher kurz erwähnt, das heißt der ursprungsgründungsstrukturelle Rahmen zwischen Selbstverwaltung und Kulturbetrieb immer mehr zum Ausbildungsberatungsbetrieb geworden ist, weil dort viel mehr Fördertöpfe und projektbezogene Gelder zu kriegen sind. Das heißt, wie ist das Vorgehen? Es gibt quasi eine Geschäftsleitung mit Mitarbeiterinnen, die scannen die diversen Ausschreibungen, schauen, wo könnte irgendwie ein Projekt entwickelt werden, und man versucht dann quasi auf Projektbasis für 2-3 Jahre Geld zu bekommen. Das ist in den letzten Jahren so gewachsen, man hat eine gewisse Kompetenz sich erarbeitet, und das ist irgendwie skurril, das ist irgendwie auch ein sehr Wettbewerb, weil da gibt es einfach einen Price-Dumping, auch von diesen Ministerien wird einfach auch geschaut, wer kann die billigsten Projekte am billigsten durchführen. Das führt zum Teil zu absurden Situationen, dass das WUK einige Projekte gewonnen hat, im weitesten Sinne, sich extra Räume anmietet in der Stadt 10 Leute anstellt, Equipment kauft, nach 2 Jahren ist das Projekt vorbei. Und das heißt, es werden Strukturen und Kompetenzen aufgebaut und das löst sich wieder auf. Das heißt, das ist alles sehr wettbewerbsorientiert. Und das andere ist aber, dass dadurch auch eine Querfinanzierung passiert, weil diese Projekte haben höhere Gelder als der Kulturbetrieb und der Selbstverwaltung im WUK. Da zum Beispiel die Buchhaltungsabteilung des Kulturbetriebs, des soziokulturellen Zentrums, auch die Buchhaltung dieser Projekte macht, dadurch Gelder einnimmt für den Kulturbetrieb. Das heißt, das sind ganz schräge Konstruktionen eigentlich, wie da das am Leben gehalten wird. Ja, und man könnte auch sagen, dass diese Projekte auch den Inhalt, also diese seitens der Stadt Wien oder der Ministerien, diese ausgewogenen Projekte, natürlich auch die Inhalte total verändern. Das heißt, man kann das positiv wie auch negativ betrachten. Und das ist auch das Dilemma, dass es dadurch unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt im Haus. Es gibt Leute, die einfach nur einen Arbeitsraum oder den Freiraum wollen, in Werkstätten zu arbeiten, die aber einen Druck spüren natürlich durch diese Wettbewerbssituation. Und da gibt es einfach sehr viel Widerständigkeit im Haus drinnen, das einfach sehr viel Kraft kostet. Das heißt, einerseits ja, gibt es die Abhängigkeit, andererseits will man sich Abhängigkeit wie sich loslösen, aber andererseits dann alle ökonomisch determinierten Modelle mit privatwirtschaftlichen Kooperationen extremer No-Go im WUK. Das ist einfach ein permanenter politischer Diskurs, wo kann man die Gelder her, die wirklich gebraucht werden. Und das ist irgendwie ein dauernder Diskussionsprozess, wo es einfach unterschiedliche Gruppen gibt im Hause, die gewisse Dinge, Inhalte vertreten. So gesehen, Abhängigkeit ja, aber man will es nicht zugeben.
Wie sieht das bei den Stadtdenkerinnen aus, Heidrun? Du hast das schon anfänglich ein bisschen angesprochen, so auch jetzt spezielle Situation, in der ihr euch jetzt gerade befindet. Also ich glaube, das rennt jetzt seit 2 Jahren eigentlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ihr steht jetzt an, oder?
Richtig, ja. Also der Ausgangspunkt war meiner Einschätzung nach eigentlich ein total positiver, ein sehr zugewandter, wo wir gesagt haben, es interessiert uns die Stadt so sehr, dass wir aufzeigen wollen, dass es einen großen Sinn macht, diese Entwicklung der Stadt echt sich genau anzusehen, und zwar sehr breit anzusehen, also mit der Bevölkerung und mit den Menschen, die dazukommen wollen und sollen und die schon hier sind, und das auf unterschiedlichen Generationenebenen und auf unterschiedlichen sozialen Ebenen und auf unterschiedlichen kulturellen Ebenen. Das heißt, wir haben eigentlich ein wahnsinnig positives, wir haben so einen Zugang gesehen, etwas zu bewegen. Und da ging es zuallererst gar nicht um Geld, weil wir gesagt haben, wir machen unser Beruf liegt woanders, und wir sind sozusagen tatsächlich als Bürgerinnen aktiv und haben uns sehr, also mit dieser Idee von Reining Herz, dass so eine Initiative ist, um den Stadtteil lebendig zu machen und auch zu verbinden mit der anderen Stadt, uns an Politikerinnen gewandt, und zwar direkt. Und das war schon mal die erste Frustrationsrunde, weil man uns eigentlich sehr gerne wieder rausgeschickt hat. Das heißt, man wollte weder diesen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen politischen Ressorts sehen, noch wollte man jemanden, der aus der Bürgerinnenschaft kommt und sagt, setzen wir das doch mal anders auf und visionieren eine Stadt. Also es war sehr, sehr schnell klar, dass eigentlich, dass es eine Ablehnung gibt und auf der Verwaltungsebene noch viel stärker eigentlich als auf der politischen. Und das war mal noch nicht genug, dass wir aufgehört hätten, sondern da haben wir gesagt, nee, da drehen wir mehrere Runden und schauen, was gibt es für Möglichkeiten, da dran zu bleiben. Und es ist uns dann in Gesprächen auch einiges gelungen, im Sinne von auch Zugeständnissen, dass man gesagt hat, sogar im Stadtsenatsbeschluss, dass es sowas geben soll, wie eine übergeordnete oder transdisziplinäre Gruppe, die diesen ganzen Prozess doch begleiten solle. Weil ich meine, das ist sehr bedauerlich, dass es das von vornherein nicht gibt. Das ist fast, oder es ist definitiv beschämend, weil quasi unterschiedliche Städte, wenn es kleinere Stadtentwicklungsprozesse gibt, natürlich unterschiedliche Spezialistinnen zusammenholen und an einen Tisch versammeln und sagen, wie gehen wir das am sinnvollsten an, und all das findet in Graz nicht statt, und das ist wirklich erbärmlich. Ja? Also das ist sozusagen, es findet, oder sagen wir es anders, es findet formal statt, es findet aber tatsächlich nicht in einer Art und Weise statt, die zu den Bürgerinnen durchdringen würde oder die so quasi eine Prozedur versuchen würde, die jetzt in einem modellhaften Charakter etwas anderes vorführt, als bloß funktionale Stadtmomente zu beschreiben. Das eigentlich Frustrierende war am Weg diese Erkenntnis, dass man nicht will, dass jemand mitredet. Ich meine, das kennt man aus Initiativen heraus gut, aber dass das in dieser Absitz, oder wie nennt man das, dieses, man sitzt irgendwas durch, Aussitzen, genau, diese Aussitzstrategie uns entgegenzusetzen und irgendwann wird schon was sein, da gibt es zwar einen Beschluss, der liegt auch im Bürgermeister Schubladel, ja, nämlich dass er eigentlich eingeladen ist, Leute einzuladen, die diese begleitende Gruppe sein sollen. Das hat im Oktober 2014 stattgefunden und es gibt auch einen eingesetzten Reininghaus-Koordinator, daraufhin angesprochen, hat er gemeint, ja, es gibt viele Beschlüsse. Und viele, sehr, sehr viele werden völlig vergessen in Schubladen. Und das meine ich jetzt mit diesem Aussitzen. Jetzt war immer wieder mal unsere Frage, in welche Richtung geht es dann? Also wie kann man quasi das übertauchen oder auch andere Formen finden, wie man dem etwas entgegensetzt. Und da bin ich eigentlich wieder bei diesen Modellen angelangt, die da auch schon mehrfach irgendwie aufgetaucht sind, wie man nämlich Gesellschaftsmodelle ausprobieren kann, also auch laborhaft. Und das war so quasi der nächste Schritt, der dann da drinnen vorkommt, nämlich über soziokratische Modelle nachzudenken.